Feuer und Flamme, der Mindset-Podcast mit Nora Lob und Florian Arndt.
Herzlich willkommen zum wahrscheinlich größten und spannendsten Intro, den wir je bei einer ExpertInnen-Folge hatten. Ich versuch's einfach mal, frei weg. Ja? Liebe Julia, schön, dass du da bist. Unterbrich mich, wenn hier Fake News dabei sind, okay?
Das mache ich. Hallo.
Heute ist nämlich jemand da, der ist erfolgreicher als ich. Okay, soweit nichts Neues, das haben wir ja häufiger der Fall. Aber jemand, der zeitgleich auch noch jünger ist, das fand ich schon mal verrückt. Ich habe selten FOMO, aber wenn ich sehe, dass jemand quasi nur 2 Jahre vor 2000 geboren ist, da trennt uns ja fast ein Jahrtausend.
Das ist schon mal Quatsch.
Du bist nicht 98 geboren?
Nein, 96.
96, siehst du? Und schon fühle ich mich weniger schlecht.
Oh, oh.
Da hatte ich doch jemand jünger gemacht und ich habe weniger FOMO, aber ich bin 92 geboren, demnach immer noch 4 Jahre älter und habe vor allen Dingen 5 WM-Goldmedaillen weniger. Macht ja nichts, aber du hast zudem auch noch Silber, einmal EM und da habe ich mich noch gefragt, weil auch bei der U23 WM hast du 2-mal Gold und 1-mal Silber im Rennrodeln gewonnen. Jetzt habe ich mich da direkt gefragt, wie sehr ärgerst du dich, dass du eigentlich keine Bronze gewonnen hast hier in deinem Leben?
Eigentlich gar nicht so sehr. Das ist in Ordnung. Also, Gold und Silber gefällt mir eh ein bisschen besser.
Okay, verstehe ich. Darüber hinaus warst du ja auch noch bei den Juniorenweltmeisterschaften. 2-mal Gold. Oh, guck mal, hier 1-mal Bronze. Habe ich doch tatsächlich einen unterschlagen. Na, immerhin, wenn es schon bei der WM keine Bronze war, sondern nur Silber und Gold. Und dann steht ja noch eine Zahl, die ich fast nicht glauben kann, weil sie mir so absurd hoch erscheint. Aber hier steht sowas von 27 Weltcupsiege ohne Teamstaffel.
Ja.
Richtig.
Das ist richtig.
Das ist ziemlich viel, oder? Ich bin kein Experte, aber...
Es ist in Ordnung. Also wir haben auch einige Sportlegenden bei uns dabei, die haben über 50 Weltcupsiege. Also das ist noch ein sehr langer Weg. Muss ich mich fernhalten, wenn ich das erreichen möchte.
Okay, gut, aber du sagtest auch Legenden. Das ist ja auch ein krasse Benchmark. Aber zumindest, wenn man dem Erzgebirge Glauben schenkt, zählst du auch schon zu diesen. Und du hast ja auch noch ein bisschen vor dir in deiner Karriere, oder nicht?
Ja, ein paar Jährchen habe ich auf jeden Fall noch vor mir. Also ich sag mal, die 30 mache ich auf jeden Fall voll, hoffe ich.
Die 30 Weltcupsiege oder die 30 Lebensjahre?
Beides.
Wie lange macht man denn eine Rennrodelkarriere eigentlich als Frau?
Also wir haben eine noch mit dabei, die ist, glaube ich, schon 38 Jahre alt. Die hat aber auch das Kinderthema an den Nagel gehangen. Mhm. Und dann haben wir auch noch eine dabei, die schon ein Kind hat. Für mich ist es so, dass wenn ich mal Kinder kriege, was ich gerne möchte, dann wird es ein neuer Lebensabschnitt. Also ich möchte Leistungssport und den Kinderwunsch nicht verbinden. Deswegen habe ich mir allerspätestens ein Alter von 34 Jahren gesetzt.
Ah ja, gut, aber auch da geht ja noch ein bisschen was, rein rechnerisch. Spannend. Ja, ich meine, für manche als Kinder kriegen ja auch Leistungssport, so hörte ich, aber ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Um aber noch kurz dein Intro vollständig zu machen. Du bist Rennrodlerin seit, Achtung, 2003. Und ich habe meinen ersten Film mit 2004 gemacht und da war ich 11 und fand mich schon ziemlich früh dabei. Aber wenn du ein Jahr vor mir angefangen hast und 4 Jahre später geboren bist, dann bist du 5 Jahre jünger als 11. Heißt das, dass du Rennrodeln gestartet bist dann mit, verdammt, 6? Ja,
7,
oder?
Ja.
7.
Mit 7 Jahren.
Fast.
Genau. Aber ich bin ja auch nur, einen Berg runter gerodelt und habe ein bisschen Athletiktraining gemacht. Bei dir, ich glaube, das war da damals schon ein bisschen professioneller. Mit deiner Filmpiste.
Wenn du wüsstest, wie mein erster Film aussieht. Also, ich habe meine ersten 300 Filme waren alle durchweg scheiße, kann man schon so sagen.
Oh je.
Und es gab erst 2012 als bester Nachwuchsregisseur Deutschlands dann meine Goldmedaille. Aber das tut heute gar nichts zur Sache, denn ich möchte über deine beeindruckende Karriere reden, denn das hat vermutlich sehr viel mit Mindset zu tun. Und darüber hinaus bist du aber auch noch beruflich Sportsoldatin. Wo ich dachte, krass, wusste gar nicht, dass das ein Beruf ist. Und Oberfeldwebel klingt jetzt auch nicht so, als wäre das dein erster Tag dort. Was hat es denn damit auf sich?
Ganz genau. Also ich bin seit 2013 bei der Bundeswehr angestellt. Das sind ziemlich viele Leistungssportler bei uns. Bundeswehr, Bundespolizei, Landespolizei. Weil da extra für uns Sportler Behördenplätze geschafft worden sind, worüber wir sehr, sehr dankbar sind. Also das heißt, wir machen schon so eine abgespeckte Grundausbildung und auch Unteroffiziers- und Feldwebellehrgänge. Aber alles im Sportlerkreis, maximal 4 bis 8 Wochen lang. und werden das restliche Jahr freigestellt, um wirklich zu trainieren, weil unser Auftrag in Deutschland ist, natürlich die Bundeswehr international erfolgreich bei Wettkämpfen zu vertreten und nicht irgendwo kämpferisch da Deutschland zu präsentieren. Ja, wir alle sind halt nur Leistungssportler und keine Profisportler, also wir brauchen halt so ein Gehalt nebenbei, da wir nicht rein von dem Sport reden können. Mhm.
Aber schön, wenn es da so eine Art Subvention gibt. Aber dieses Kriegerische, also wenn ich mir das vorstelle, dann nur in so Eisgebieten, klingt wie The Avengers, wenn da nur Olympiasieger mit dabei sind.
Ja, da kommt der Filmprofi durch.
Vielleicht mal eine Filmidee für später. Aber tatsächlich, und jetzt schließt sich auch der Kreis zwischen unseren Karrieren, hatten wir ja auch zusammen die Ehre vor der Kamera. Und das war letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr im Winter. Wie sollte es anders sein? War es ein Werbespot aus dem Wintersportbereich? Nur unweit, wovon auch tatsächlich meine sächsische Familie herkommt, aus dem Erzgebirge. Und wir sind, glaube ich, auch auf denselben Berg gerodelt. Also ich war auch viel im Oberwiesenthal. Aber
sehr schön.
Für mehr hat es dann bei mir wohl doch nicht gereicht.
Ist vielleicht besser so. Wäre an der Filmbranche ein Talent flöten gegangen.
Das hast du wunderbar gesagt. Ja, der Spot ist auch sehr schön geworden. Übrigens kann man sehen für NWR Tell. Und das heißt, Filmstar haben wir auf der Liste bei dir auch noch abgehakt. Auch das hast du hervorragend gemacht. Jetzt erzähle ich wirklich aus dem Nähkästchen. Und ich weiß, es ist unauthentisch, nachdem ich dieses Intro schon absolut unbescheiden getan habe. Aber die letzten zwei Drehs, die ich hatte mit Profischauspielern, da hätte ich mir gewünscht, sie könnten halb so gut spielen wie du in dem Spot, den wir zusammen hatten. Wirklich.
Oh, wie schön. Ja, also falls du irgendwann mal eine Schauspielerin brauchst, ich bin am Start.
Ja, ich habe gehört, nach deiner Kinderkarriere, wenn das mit dem Leistungssport dann vielleicht irgendwann kein Thema mehr ist oder nach 38 oder wann auch immer das endet, dann können wir ja immer noch zusammen Filme machen, ist doch gar kein Problem.
Sehr gerne, da haben wir noch ganz viel Zeit. Wir sind ja beide noch sehr jung.
Ja, voll, weil was mir gefällt, und da gibt es vielleicht auch eine große Schnittmenge zwischen Disziplin, gut zuhören und Konzentration und Leistung bringen auf den Punkt. Und das ist, wie ich offensichtlich jetzt gerade erst feststelle, eine große Schnittmenge zwischen gute Schauspielende und eben Leistungssportler. Nur können die meisten tatsächlich trotzdem nicht reden. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht komplett über einen Kamm scheren. Und um jetzt endlich mal aufhören zu reden, sondern um zuzuhören, um Fragen zu stellen, weil eine Frau, die solche Karriere hinter sich hat oder noch mittendrin ist, besser gesagt, da stellt sich für mich natürlich die große Frage, wie zur Hölle hast du es geschafft und mit welchem Mindset geht man das denn bitte an?
Ja, also ich sag mal, die allerersten Rodelfahrten, da war ich natürlich noch ein Kind und da hat es einfach nur Spaß gemacht. Und dann ist das natürlich ein sehr, sehr langer Weg. Ich hatte schon von klein auf so diesen Traum von Olympia. Ne? Also ich habe das im Fernsehen gesehen, fand das war ein riesengroßes Sportevent.
Das ist mein Oscar quasi, ja?
Genau, richtig, ja. Also man hat irgendwie so von klein auf schon so ein Ziel vor Augen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, so in der heutigen Jugend, dass du dir einfach frühzeitig ein Ziel festlegst, weil dann hast du immer so die Motivation, darum zu kämpfen. Und keine Frage, ich hatte auch viele Tiefpunkte in meiner Karriere mit dabei, vor allem auch so im jugendlichen Alter, ne, so 17,
meinst du diese Bronzemedaille bei den Juniorenweltmeisterschaften?
Genau da. Das war so in dem Altersbereich. Nein, wo natürlich auch andere Dinge wesentlich interessanter sind, als da jedes Wochenende zu einem Wettkampf zu fahren, sich auch sportlergerecht zu ernähren und zu verhalten, ne, wenn so die ganzen Freunde weggehen wollen und am liebsten von Donnerstag bis Samstag die Nächte sich um die Ohren schlagen wollen und du dann immer sagen musst, nee, ich bin da leider nicht mit dabei. Da kommt man schon immer so ein bisschen in Zwickmühlen. War ich auch. Ich bin auch eine kleine Partymaus, aber ich habe mich dann irgendwie immer durchgekämpft und ja, habe halt dieses Ziel nie vor Augen verloren. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoiler, wenn ich jetzt Richtung Olympia schon gehe, aber da ging das ja ein bisschen bergab bei mir.
Ja, du, es ist voll okay zu spoilern. Wir sind ja hier nicht im Film, von daher heraus. Genau, das wäre tatsächlich auch meine, nicht nächste, aber vielleicht übernächste Frage gewesen. Aber noch mal kurz zu den Entbehrungen, die du gemacht hast. Weil, was genau bedeutet das? Also nicht feiern gehen heißt dann einfach ohne Alkohol? Was witzig ist, weil ich trinke auch keinen. Und für mich ist das keine Entbehrung, aber vermutlich für die meisten Menschen schon. Denn das scheint uns doch zu ein. Aber geht es auch bis hin zum Biorhythmus oder was noch alles? Also.
Nein, ich sag mal allgemein, die Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Also ich war ja von klein auf auch schon immer viel unterwegs, viel auf Reisen, viel auf Wettkämpfen. Und klar, das Feiern gehen wäre jetzt so eins dieser Beispiele, aber halt einfach nicht daheim zu sein, wenn gerade irgendwas ist, sei es auch eine Geburtstagsfeier oder sei es mal ein Feiertag, wo man zusammen spazieren geht oder irgendwas. Eher so, also dass man die Zeit anders investiert hat, wie so die meisten von der Familie und den Freunden. Ansonsten ist es so, dass ich schon Alkohol trinke, aber nicht in Massen. Also ich kann auch ohne Alkohol sehr viel Spaß haben.
Ich hörte davon. Sehr ja. Schön. Und, okay, das heißt, allen voran, du warst wie ein Wanderzirkus oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich kenne es ja quasi nur aus dem Fernsehen und vom Dreh. Das heißt, du dein Leben hat viel in Hotels stattgefunden oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, schon. Also ich bin mit 14 Jahren aufs Sportinternat auch gegangen in Oberwiesenthal, wo die Entfernung von Annaberg Oberwiesenthal, das ist mit dem Bus ungefähr 50 Minuten. Das war in Ordnung, aber ich war halt da schon eigentlich unter der Woche von zu Hause weg und nur am Wochenende daheim. Im Winter, ja, hat man eigentlich auch so einen Koffer gelebt, da ist man dann wirklich so von Winterort zu Winterort gereist, immer den Wettkämpfen hinterher. Und dann habe ich mich 2018 auch dazu entschieden, nach Thüringen zu wechseln.
Hey, weil
ich
da Thüringen. Einfach
so ein bisschen, ja, für meine sportliche Karriere, ja, so den letzten Schritt gesehen habe, dass es da wirklich nochmal vorangeht.
Das heißt, du bist dann nach, nicht Oberwiesenthal, aber auch mit Oberhof gewechselt, oder?
Sehr gut, genau.
Das ist, im Oberhof habe ich 25 Drehtage verbracht und ich mag es sehr, auch die H2 Oberhof-Therme.
Ja, und mein, sehr gut,
tatsächlich, wow. Mein Kollege aus der Redaktion, Ralf, der hat tatsächlich vorbereitet. Und als ich dann meinte, sie stammt auch aus dem Erzgebirge und viel im Oberwiesenthal, da hat er gesagt, interessiert mich nicht, ich mag Oberhof mehr, weil er hat dort gearbeitet, jahrelang in der Hotellerie. Aber dann kann ich ihn ja beruhigen, dass deine Karriere auch dort stattgefunden hat.
Ja, aber eigentlich auch ganz lustig, als ich damals so mit 14 Jahren halt auf dem Internat in Oberwiesenthal war, haben wir mal gesagt, na, zum Glück sind wir nicht in Oberhof, weil da waren wir ja richtig begraben.
Ja. Du, also aus Leipziger Sicht würde ich sagen, ist das Pest und Cholera,
ist
oder?
Ist egal,
also,
wie, ne? Genau.
Ist ein Berg, die Luft wird dünn und es ist viel Schnee. Aber
ja, ist richtig. Aber mittlerweile haben sich ja beide Orte auch wirklich schön entwickelt und jetzt sind ja die Ansichten auch anders, also ich fühle mich ja auch komplett wohl. Aber da ging es halt weiter. Dann war ich unter der Woche immer in Oberhof, habe in der Kaserne genächtigt und bin am Wochenende nach Annaberg gefahren. Also ich war immer eigentlich am Pendeln im Sommer und im Winter ging wieder die Weltcups los. Also da habe ich auch immer nur aus dem Koffer gelebt. Also bisher bestand eigentlich mein Leben immer nur aus Kofferleben. Und deswegen wird es auch später mal so werden, dass ich wirklich sesshaft werden möchte und dann wirklich nur zum Reisen und für Urlaube meinen Koffer packen möchte.
Ja, das ich fühle es voll, weil auch mein Leben als Regisseur und Speaker ist tatsächlich viel auch im Zug und auf der Autobahn oder im Flugzeug, aber deswegen heute auch online, deswegen auch etwas Nachsicht um die Tonqualität, aber bei dem, was Julia zu sagen hat, dachte ich, scheiß auf die Tonqualität, den Rest macht eh die KI. Genau. Und wie ging deine Karriere dann weiter? Das heißt, du bist dann sozusagen zum Bund gekommen und konntest dann demnach das komplett ausleben. Aber wann entscheidet sich das denn im Leben eines Menschen?
Also ich rede hier jetzt schon ganz offen und ehrlich, wie es damals so war. Und mit dem Schulabschluss entscheidet sich eigentlich schon sehr viel, ob du jetzt Richtung Profisportkarriere gehen willst oder dich eher außerhalb von der Sportbubble bewirbst. Und für mich war es damals so, ja, hat man ja vorhin schon 17, 18 Jahre, dass ich eigentlich lieber das normale Leben zurückkehren wollte. Also ich hatte mich als Bürokauffrau beworben und habe dann eher so gesagt, okay, wenn die Bundeswehr mich nimmt, dann nehme ich das so ein bisschen als Schicksalsschlag und sage, okay, dann mache ich meine sportliche Karriere weiter, weil es bei uns so ist, dass du vorgeschlagen werden musst als Sportler. Das ist nicht so, dass du dich direkt bewirbst, sondern dein Verband muss dich dort bewerben und gibt dir damit so ein bisschen das Vertrauen an die Hand, dass du Potenzial für die Zukunft hast.
Und du hast gedacht, ich habe einmal Bronze bei den Juniorenweltmeisterschaften, vielleicht klappt es nicht, oder das zweimal Gold hat nicht gereicht?
Ja, das ist eigentlich lustig, dass ich das damit überschneide, aber ja. nein, auch so von meiner ganzen Einstellung damals war es halt so, wo ich nicht mehr ganz so den Wert darin gesehen habe, dass ich das jetzt unbedingt betreiben muss. Und als dann damals.
Weil der Preis so hoch ist, oder woran machst du das fest? Weil ich meine, auf dem Papier kann man es ja nicht nachvollziehen, sage ich mal, als Außenstehender.
Ja, ja. Also der Preis und die Entbehrungen sind halt schon sehr hoch. Also es ist auch die Kombination mit Schule und Leistungssport ist schon sehr anstrengend, auch wenn wir da in Obergiesenheim in der Sportschule wirklich super Konditionen hatten, aber du bist halt eigentlich den ganzen Tag mit Schule und Sport beschäftigt. Mhm. So, und nach deinem Training setzt du dich dann abends noch hin und machst deine Hausaufgaben, anstatt dich dann mit irgendwelchen Freunden zu treffen. Also es ist eigentlich so von klein auf halt so ein ja, detaillierter Tagesablauf gewesen, wo nicht sehr viel Freiheiten ringsum waren, sage ich mal. Und da muss man sich schon durchbeißen können. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so im jungen Alter bei den meisten, ja, der Schritt, wo es dann wieder rausgeht aus dem Sport, weil sie einfach sagen, okay, ich habe nur das eine Leben und irgendwo sehen sie dann nicht den Sinn, so dahinter, sich dann wirklich weiter dahinter zu klemmen.
Ist ja auch krass, wenn man überlegt, dass wenn die Karriere endet, wenn man dann selber Eltern wird, dann ist dieser Zeitslot ja tatsächlich durch, ne? Zumindest bis die Kinder dann wieder aus dem Haus sind. Okay, krass.
Richtig.
Aber offensichtlich hast du es ja nicht bereut, den Schritt gegangen zu sein. Darf ich kurz fragen, weil das verstehe ich nicht ganz. Also das klingt ein bisschen, als wärst du Astronautin oder Sekretärin geworden. Also warum Bürokauffrau als würdige Alternative zu einer Profisportlerkarriere? Also hättest du dann nicht auch was anderes Cooles sein können?
Ich war 17. Das ist die Ausrede für alles.
Okay, Wahnsinn.
Ja.
Aber das klingt sehr bodenständig. Klingt sehr bodenständig, oder? Ja.
Ja, logisch.
Ich möchte ja auch keiner Bürokauffrau oder Mann zu nahe treten, aber ich meine nur, weil so diese Alternativen halt, ne? Das ist halt
richtig, möchte ich jetzt heutzutage auch nicht mehr werden.
Verstehe. Und wenn du sagst, okay, weil ich beobachte das bei großen Sportlern oder auch Joey Kelly macht ja auch fantastische Keynotes jetzt in der Wirtschaft, die offensichtlich bringt man ja sehr viel mit dann, was auch immer in der eigenen Karriere sehr hilfreich ist, um das jetzt mal zu übertragen auf die Zuhörenden. Was würdest du sagen, ist das, was du gelernt hast in der Zeit und was du allen anderen, die Leute, die Ambitionen haben, ich meine, die heute 17 sind oder auch gerade jetzt, weiß ich nicht, nach dem Studium oder in der am Anfang oder in der Mitte ihrer Karriere sind und noch ein bisschen was reißen wollen. Hast du da irgendwo Parallelen, wo du sagst, okay, das hilft einfach generell?
Ja, also jetzt vor allem rückblickend zu simulieren, ist natürlich so eine Sportlerkarriere enorm wichtig für deine persönliche Entwicklung. Also du bist vielseitiger selbstständig. Du lernst super viele coole Menschen kennen, so ja auch über die ganze Welt hinweg. Ne? Also da bilden sich wirklich Freundschaften, sage ich mal. Und im Endeffekt hat man ja irgendwo von klein auf meistens den Traum, beziehungsweise man fängt ja mit dem Sport an, weil es einfach Spaß macht, wenn man das gerne macht. Und ich finde, das ist so dieser wichtigste Punkt, dass man nie vergisst, warum man einst angefangen hat mit der ganzen Sache. Entweder, weil es einen halt interessiert hat, so wie du, man wollte unbedingt Filme erstellen zum Beispiel. Oder bei mir, ich habe es halt geliebt, da super schnell den Berg runterzufahren und am liebsten am Ende die Schnellste zu sein. Und ja, deswegen ist es so zu den Ursprüngen einfach zurück, sich das immer mal wieder so vor Augen zu rufen, warum man das eigentlich alles mal angefangen hat.
Und Cut. Florian, dein Werbepart kommt jetzt.
So, sind wir doch mal ehrlich. Welches Unternehmen sucht nicht gerade händeringend Mitarbeitende? Gefühlt alle. Und es ist wohl so, dass ich in den letzten Jahrzehnten einen Sack voll Recruiting-Filme gedreht habe. Da hat vielleicht der ein oder andere auch mal innerhalb von einer Woche 50 Bewerbungen erzeugt. Nach einer wahren Geschichte übrigens. Und wie es der Zufall jetzt so will, produziert unsere Filmagentur Sons of Motion solche Werbefilme aller Art. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich im Web unter Sons of Motion. In dem Sinne, das Leben ist zu kurz für schlechte Filme.
Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1.
Aber das ist so wichtig, was du sagst, weil ich kann von mir selbst nur bestätigen, dass man so sehr, egal wie das angefangen hat oder wie schön oder spaßig manche Dinge sind, also auch von Natur aus, ich meine jetzt beim Film machen sowieso, aber trotzdem weiß ich, dass ich also das viele Jahre hatte, wo ich zumindest mal für 1, 2 Monate vergessen habe, warum, ne, dass man das aus Spaß macht oder wo es dann doch keinen Spaß gemacht hat. Das liest man ja auf Instagram oder auf LinkedIn nicht. Und deswegen würde ich da gerne das nochmal unterstreichen. denn wir sind immer noch hier nur zum Spaß, ist inzwischen so ein geläufiger Begriff bei uns im Büro. Ja, klar, natürlich geht es auch, dass man davon leben kann. Aber witzigerweise hat meine erste große Liebe mich darauf aufmerksam gemacht, vor nicht allzu langer Zeit. Die sagte, du hast gesagt, du würdest auch Tierfilmer werden. Hauptsache, du kannst Filme machen. Und daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und dann dachte ich mir, ja krass, aber das klingt auf jeden Fall nach dem 14-jährigen Flori, der auf Teufel komm raus Filme machen wollte. Und wenn man sich das so bewusst macht,
dann... Also kommt demnächst erstmal ein Tierfilm.
Ich drehe gerne mit Tieren, tatsächlich. Ja, mit Eichhörnchen habe ich noch ein Konzept, aber das hat leider noch niemand gekauft. Die kosten auch 1600 Euro pro Drehtag, das ist nicht ganz einfach. Aber
oh,
sind jeden Cent wert, würde ich behaupten. Gerade für Weihnachtsfilme. Falls uns jemand hört, jederzeit anfragen, gerne. Gerne an uns. Ja, okay, aber zur nächsten Frage nochmal. Ich hat doch auch vermutlich viel mit Disziplin zu tun, oder? Da würde ich mich interessieren. Also, weißt du, ich bin super stolz, dass ich jetzt seit 2 Wochen kein Nutella esse. Ne? Das klingt zu banal, aber daran kämpfe ich seit 3 Jahren. Und ich kann auch nichts versprechen, dass das nicht morgen zum Feiertag wieder revidiert wird. Wie zur Hölle gelingt dir das? Weil du lebst doch ein bisschen das Leben vom Weihnachtsmann, oder? Also, du musst doch quasi im Sommer ja dranbleiben. Im Winter hast du dann vollen Einsatz und dann geht's wieder von vorne los, gerade mit der Hochsaison. Wie schafft man das gerade in Stress? Also das fängt doch mit Sport an, mit Ernährung und Co. Das ist doch nicht ganz trivial, oder? Wie machst du das?
Das stimmt, keine Frage. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht zu verbissen wird. Also ich bin jetzt kein Nutella-Fan, ich habe mein Problem nicht, zum Glück. aber es gibt tatsächlich viele Sportler, die morgens trotzdem ihr Nutella-Brot essen. Und das ist auch gut so. Weil man muss sich auch belohnen für das, was man den ganzen Tag da macht. Ne? Und darf da nicht alles so ein bisschen vor den Pranger stellen oder hinterfragen. Mhm. Klar ist es so, dass Ernährung von klein auf auch ein wichtiges Thema ist. Wir dann natürlich auch gut rangeführt worden sind. Also auch wirklich in jungen Jahren schon Ernährungsberater mit an der Hand hatten. Und da den Sinn so ein bisschen, glaube ich, mehr dahinter sehen, wie viele, die vielleicht gar keine Berührungspunkte dahinter hatten.
Das heißt, ihr hattet keinen Krümeltee in der Grundschule?
Nee.
Ja, weil ich hatte das schon und ich habe meine Eltern gefragt, ob die eigentlich Jex sind, diesen flüssigen Zucker oder den. Und die haben gesagt, in den 90ern war das so ein Ding. Also ich bin aber drauf hängen geblieben, offensichtlich.
Also ich mochte früher auch Krümeltee tatsächlich, aber den gab es bei uns nicht in der Schule. Den gab's
aber welche Sorte? Aber
wenn, Apfel.
Das ist gut. Ja, jedes 10. Mal Apfel. Ansonsten bin ich natürlich Team Pfirsich, aber auch. Ja, kann man gerne lassen. Ja, Hauptsache nicht diesen roten Drecks-Waldfrucht, wer auch immer sich das aussieht.
Nee, fand ich auch, genau. Plötzlich wäre jetzt zweites gekommen bei mir.
Stark, bei mir ist genau umgekehrt. Top. Okay.
Genau, und man merkt natürlich auch, ich finde schon, wenn du dich gut ernährst, dann bist du auch energiegeladener und fühlst dich einfach besser, wie wenn du da mal, es einfach mal kratzen lässt, ne, und da alles Mögliche nicht reinstopfst, aber auch solche Tage gibt's und braucht man halt einen gesunden Haushalt einfach. Ne? Man darf nicht auf alles verzichten, weil irgendwo macht so ein Stück Kuchen ja auch glücklich. Deswegen kann man sich das auch mal gönnen, wenn man das möchte. Mhm. Aber man muss es halt schon immer ein bisschen im Hinterkopf haben, keine Frage.
Ja, okay, verstehe schon. Also ich darf auch manchmal ja zu Nutella sagen, aber trotzdem ist es ja ein großer Gamechanger und ich verstehe, auch wenn man lange auf was verzichtet, dass man es irgendwann nicht mehr vermisst. Ne? So geht es vermutlich auch den Mönchen im Zölibat, keine Ahnung. Ne? Aber die Zwischenzeit und vor allem die Anfangszeit, ich will das jetzt mal nicht nur auf Ernährung reduzieren, aber auch also zum Beispiel laufen zu gehen, ja, das ist ja zum Beispiel eine Sache, also ich laufe Halbmarathon, ne? Für den Ganzen hat es nicht gereicht, aber meine Familie war halb beeindruckt, also ist schon okay. Nun ist das ja aber eben das Leben ja quasi Marathon und man hat das nicht, also es hilft ja nichts mal nur so ein paar Wochen das zu machen, aber gerade die Anfangszeit oder die Übergangszeit ist doch eigentlich die Hölle, wenn man irgendwas positiv verbessern möchte. Ich glaube, das gilt wahrscheinlich für alles, was jetzt, egal ob es die Abstinenz von Zucker ist oder mehr zu bewegen und wir alle nehmen uns das vor, zumindest an Silvester, aber das dann auch irgendwie hinzukriegen, hast du dort noch irgend so Praxistipps oder hast du irgendwas vor Augen oder wie schafft man denn dann die WM-Goldmedaille 5-mal zu gewinnen. Also.
Es klingt vielleicht so altbacken und so einfach, aber es ist halt wirklich so, dieses Ziel vor Augen zu haben. Und ich mache das ja alles für mich. Ich mache das nicht für irgendjemand anderen. Also, keine Ahnung, du isst jetzt früh dein Nutella-Brot nicht, weil deine Freundin sagt, hey, dein Bauch wird ein bisschen dicker.
Sondern, ich fand das immer okay, aber aktuell bin ich auch Single. Das ist, ist man selbst der größte Kritiker, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Also, dass man das wirklich versucht, dass das so von innen heraus einfach kommt, dass man das wirklich möchte und dass man dann irgendwann so stark und mental sich vielleicht dann auch so dahin kämpfen kann, dass man halt sagt, okay, ich beiß mich jetzt hier durch, weil ich weiß, hinterher fühle ich mich ja besser. Mhm. Egal, ob das ist, ob ich für den Halbmarathon trainieren möchte und ich bei Kilometer 12 mir denke, oh Gott, warum denn immer noch so weit? Mhm. Und mich da durchbeiße, aber hinterher, wenn ich dann kalt duschen war und auf der Couch liege, weiß ich doch ganz genau, wofür ich das alles gemacht habe, ne? Weil das Feeling dann einfach unglaublich schön ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist da wirklich in diesen kleinen Momenten, wo man immer mal dran zweifelt oder aufgeben möchte, dass man da so ein kleines Männchen im Kopf hat oder ein kleines Eichhörnchen wie bei dir.
Now we are talking.
Was immer wieder ansteht und sagt, hey, komm, am Ende belohnst du dich ja dafür, dass du jetzt hier so durchbeißend stark bist. Mhm. Ja, also eigentlich schon so dieses klare Ziel einfach vor Augen haben und nicht an dieses schlechte Gefühl gerade denken, wenn du wieder durchbeißt, sondern lieber dran denken, oh Gott, wie gut wäre ich denn schön, wenn ich hinterher frisch geduscht auf dem Sofa liege.
Aber das ist schön, dass du es sagst. Ich habe mit Ernährung, soweit habe ich nicht gedacht, aber ich kenne das von Arbeit. Also ich merke das, wenn ich dann, keine Ahnung, ich habe ein Geschäftsessen, komme nach Hause und irgendwie kriege ich noch mal einen Rappel und denke mir, verdammt, wenn ich mich besser vorbereite auf meinen morgigen Dreh, wird der Film besser. Aber sich da noch mal hinzusetzen, schon nach so einem, keine Ahnung, 10-Stunden-Tag, ist ja, da bedarf es ja auch doch ein bisschen Disziplin. Und da geht es mir genau, wie du sagst. Also es ist dann so, ich denke immer so, okay, ich mache das jetzt noch mal 2 Stunden, danach, keine Ahnung, spiele ich noch mal 1 Stunde VR-Brille oder so. Mache ich dann meistens nicht, weil ich zu müde bin, aber mit dieser Möhre vor der Nase, da läuft es sich dann doch noch mal, auch in der Stunde 12 und 13. Da kenne ich das sehr gut, aber spannend zu hören, dass man das auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann, weil im Privaten, also mal blöd gesagt, meine Belohnung, wenn ich auf was essen zu verzichte, ist dann, dass ich dann wieder was esse, was viel Kalorien hat, ist etwas kontraproduktiv. Da vielleicht sollte ich mir da einfach noch mal andere Belohnungssystem raussuchen, denn sonst boykottiert man sich ein bisschen selber, so zumindest aktuell. Ja, okay, aber dieses Sieg vor Augen haben, ich meine, man hat dies schon mal gehört, dass so Sprinter wie sich immer vor Augen führen, wie es ist, im Ziel zu sein. Gilt das denn auch für Rodelbahnen? Oder ist das ein Klischee?
Nein, das gehört tatsächlich mit dazu, also so allgemein die Visualisierung, sage ich mal. Also ich bin auch echt ein Freund davon, von Visualisierungen. Allgemein gehen viele, ich glaube jetzt Rennfahrer mal im Gesamten auch gesehen, ihre Bahn durch. Also eigentlich jeder Rodler bei uns, der geht vom Start nochmal die Bahn durch, achtet auf Kleinigkeiten, auf Fehlerchen. Und da ist es ja wirklich so, dass du eigentlich, ja, dass er in deinem Kopf einen Film abspielt und der ja meistens, meistens gut abläuft oder perfekt abläuft. Das ist so der Lauf ist, den du dir am Ende wünschst. Mhm. Und natürlich ist es dann ja auch manchmal so, dass du ja dann auch das Endergebnis und wie du analysierst. Also wie ist es dann ins Ziel zu kommen? Was passiert da letztes Jahr wollte ich das sagen, nee. Weil jetzt im Januar hatten wir die Heim-WM in Altenberg, da wo ich das Rodeln eins gelernt habe. Mhm. So, und da sind bei mir natürlich sämtliche Filmchen im Kopf abgespielt worden, so, hey, wie geil könnte das eigentlich sein, wenn da alles gut läuft? Was mache ich dann im Ziel? Wie läuft das ab? Und dann siehst du halt schon so kleine Bilder in deinem Kopf. Und wenn dann natürlich alles gut läuft an einem Renntag und du das dann wirklich so erlebst, wie du dir das vorher durchgespielt hast, dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ja.
Stark. Also du bist auch Regisseurin, sehe ich gerade. Das finde ich ja top sympathisch.
Ja.
Und arbeitest du dort auch mit Storyboards? Also irgendwelche Visualisierungen, die du im Alltag vor Ort hast? Also gibt es, keine Ahnung, hast du irgendein Vorbild irgendwie als Plakat gehabt? Oder wie war das gerade so am Anfang der Karriere?
Also Storyboards habe ich nicht, so professionell arbeite ich nicht.
Nein, aber ich meine jetzt so Key-Visuals, die einen so ein bisschen vielleicht da als Visualisierungshilfe helfen.
Ja, schon irgendwo. Also ich habe auch einen Mentaltrainer, mit dem ich da viel drüber spreche und zusammenarbeite. Und der hat mir dann natürlich auch viele Tricks und Tipps mit an die Hand gelegt, wo man natürlich immer wieder noch zurückgreifen kann.
Und kannst du vielleicht, um jetzt im letzten Drittel noch kurz darüber zu sprechen, genau dieses Mentale, was ja im Sport, so wie ich das beobachte, zumindest in den letzten 30 Jahren scheinbar eine immer wachsende Bedeutung bekommen hat, also scheinbar war das ja nicht immer so, gibt es da so ein paar Sachen, du hast ja vorhin auch schon kurz Olympia angesprochen, vielleicht können wir darüber nochmal kurz reden, beziehungsweise, hast du da irgendwas mal so anekdotisch, um so einen Einblick zu kriegen, was uns vielleicht auch im Alltag hilft?
Ja, genau, also mal kurz ausholend, meine kleine Geschichte zu Olympia. Wir haben da 4 Rennläufe mit einer Nacht dazwischen, also 2 Läufe an einem Tag, die anderen 2 am nächsten Tag. Und im ersten Lauf bin ich dann mit Bahnrekord runtergefahren zu meinen allerersten Olympischen Spielen. Und da bist du natürlich schon mit Emotionen geflutet, ne? Also da freust du dich ja schon sehr. Aber du weißt, okay, es ist erst Lauf 1 von 4. Und dann wollte ich das natürlich im zweiten Lauf wiederholen und habe da aber dann einen Fehler eingebaut und bin gestürzt, also umgefallen, bin aber noch mit dem Schlitten durchs Ziel gerutscht, sodass ich nicht disqualifiziert war, sondern am nächsten Tag noch mit an den Start gehen konnte. Mhm. Aber da ist natürlich für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe da wirklich Rotz und Wasser geheult, auch die ganze Nacht eigentlich nicht geschlafen, nur geweint. Also es war wirklich so der Tiefpunkt bis dato in meiner Karriere, keine Frage. Mhm. Und in dem Moment, ja, siehst du auch gar nicht, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Also ich habe dann auch mir das so ein bisschen versucht zurückzuholen. Hey, deinen Eltern geht's gut, deinen Freunden geht's gut. Eigentlich ist es nichts Schlimmes, ne? Klar, mhm. Olympia ist nur alle 4 Jahre, aber ja, das Emotionale war da halt schon sehr vorrangig. Und ich habe mir dann auch danach einen Mentaltrainer geholt. Vorher dachte ich mir immer, okay, ich bin so eine coole Socke, ich Wettkampf juckt mich nicht.
Zumindest auf deinen Pressefotos und generell auf Social Media, du bist auf jeden Fall nur am Lächeln. Ja, das
ja, aber das hat halt schon sehr viel mit mir gemacht. Also da entwickelt man ja dann natürlich schon irgendwo Ängste und auch blöde Glaubenssätze, wenn du halt zu dem Höhepunkt da umgefallen bist. Und im Nachgang betrachtet, sage ich mal, bin ich extrem dankbar, dass ich so tief gefallen bin, weil ich daraus so viel Motivation schöpfen konnte, um da einfach noch mehr an mir zu arbeiten, noch mehr an kleinen Stellschrauben auch zu drehen, die am Ende das Gesamte komplett machen. Und deswegen sage ich auch, seitdem man eigentlich so, jeder hat mal eine schlimme Niederlage in seinem Leben, glaube ich, erfahren müssen oder wird es irgendwann erfahren, weil das gehört einfach zum Leben mit dazu. Da ist nicht immer alles tutti frutti, das weiß jeder. Und im Endeffekt, das ist, glaube ich, wichtig, da einfach die Kräfte draus zu zerren und mit noch mehr Motivation dann wirklich zurückzukommen.
Stark. Das macht wirklich Hoffnung. Und wie man sieht, geht es ja zumindest bei dir heiter weiter. Wenn ich das so richtig mit verfolgt habe, war das ja nach Olympia ja gar nicht. Da war keine Bronze dabei. Aber
es war ja dann das Jahr drauf gleich WM in Oberhof, also in meiner Wahlheimat. Mhm. Und ich war, glaube ich, noch nie so nervös wie vor diesem Rennen. Also ich saß da oben wirklich am Start und dachte mir, boah, lass es endlich vorbei sein. Und dann kam ich auf ins Ziel, da habe ich auch einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt, weil da wirklich, also es hat alles gut funktioniert. Es war nur Silber geworden, Anführungsstrichen.
Ja, aber tut mir leid nochmal an der Stelle, ne?
Aber es war halt der erste Wettkampf, der erste Höhepunkt wieder nach diesem Niederschlag. Mhm. Und ja, da war so viel Anspannung da und da musste hinterher einfach alles raus. Da war es sogar so wild, dass dann die Betreuer so meine Mutti rübergenommen haben und gesagt haben, hey, ihr müsst jetzt ja echt mal die Julia trösten. Ich glaube, da kommt gerade ganz viel raus. Und ja, das war wirklich ein sehr schöner Moment auch.
Wow. Ja, ich habe es nur medial mitverfolgt und sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich könnte noch so viel weiterreden, aber ich weiß, deine Zeit ist endlich. Ich habe keine Frage mehr. Hast du noch, vielleicht nochmal noch so ein kleines Fazit, vielleicht auch für uns, die wir ja weder Oberfeldwebel noch Olympia-Kandidaten sind, wo du sagst, das lässt sich vielleicht aber auch trotzdem auf den Alltag mit übertragen. So, wenn man was reißen möchte. Ich glaube, das wäre ja so der gemeinsame Nenner von uns.
Ja, also ich war jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal surfen. Und es ist unglaublich, was Surfen eigentlich auf das ganze Leben überträgt. Deswegen gebe ich einfach, glaube ich, jetzt aktuell jedem mit, so für den allgemeinen Alltag. Ne? Stellt euch vor, ihr surft im Meer, im Ozean. Ne? Du musst dich durchkämpfen, um erstmal so eine Welle zu erreichen. Da wirst du ganz oft zurückgespult, du schluckst ganz viel Wasser, du fluchst, aber wenn du dann irgendwann so eine Welle erreichst und auf dieser Welle entlang surfst, deinen Höhepunkt hast und alles genial ist, kannst du das genießen und dich freuen, aber irgendwann geht's wieder bergab. Du wirst nicht auf der Welle bleiben und dann geht's von vorne los, dann musst du dich wieder durchkämpfen, bis du dieses geile Gefühl vom Wellensurfen wieder hast. Mhm. Und ich finde, das hat bei mir so viel ausgelöst. Klar, ich habe das auch richtig gespürt am Körper, dieses Zurückspulen, Wasserschlucken, nicht zu wissen, wo du bist, wo oben und unten bist. Mhm. Aber wenn du dann wirklich wieder so ja, eigentlich ganz oben bist, das ist mal wieder alles schön, aber da oben wird man nie bleiben. Das wird immer auf und ab gehen im Leben.
Was für eine Überraschung, dass wir von einer Wintersportlerin hier eine Sommersport-Anekdote kriegen. Besser kann es nicht laufen. Danke dafür, das nehme ich sehr, sehr mit. Fantastisch. Julia, immer wieder gern. Danke, danke, danke. Und dir viel Erfolg weiterhin auf deiner krassen Karriere. Ja.
Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und hoffe, dass sich dein Traum mit deinen Eichhörnchen filmen.
Was für ein schöner Wunsch. Vielen Dank. Ja, zumindest wird das Eichhörnchen mich im Kopfkino schon mal begleiten, wenn ich wieder an einem Nutella-Toast nage. Und danke dir sehr für diese Inspiration. Und es ist wirklich fantastisch, also das nochmal so aus dem Bereich zu hören. Und vielleicht auch nicht so streng mit sich selber zu sein, das ist ja wahrscheinlich die Mischung aus beiden. Und wenn du wenn die Zuhörer jetzt sagen, okay, ich hätte da nochmal eine Frage oder finde das cool oder möchte auch vor allen Dingen deine Karriere verfolgen, dann wo erreicht man dich? Wo kann man dich erleben?
Am besten erreicht man mich eigentlich über Instagram tatsächlich. Also ich bin kein TikToker oder sowas. Instagram, da kriegt man viel mit von meinem Leben oder dann beim Wintersport auf ARD.
Sehr gut, da haben wir alles zwischen 0 und 1000 bedient.
Genau.
Perfekt. Tausend Dank, liebe Julia. Dann auf bald vielleicht auch zum nächsten Filmdreh.
Ich danke dir, es war sehr angenehm.
Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.